Ja, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. In der heutigen Episode widmen wir uns wieder James Bond und sind inzwischen bei seinem 12. Abenteuer angelangt. For Your Eyes Only in tödlicher Mission, ins Kino gekommen 1981. Wir haben wieder 5 Kategorien und wir starten, schlage ich mal vor, mit der Kategorie Musik und dem Titelsong von Sheena Easton, For Your Eyes Only. Da hören wir mal kurz rein. Ich finde ja, dass Sheena Easton eine sehr dünne Stimme hat. Sie war allerdings Protégé eines sehr großen Musikers, der sehr viel von ihr erhielt, nämlich Prince. Er hat sie unter anderem für das Duett You Got The Look 87 nochmal vors Mikro geholt und auch das 101-Album von ihr teilgeschrieben und produziert. Prince hat immer über Sheena Easton gesagt, sie sei eine der wenigen Musikerinnen, die er hat ja mal sehr spontan gearbeitet und nachts die Leute angerufen, die er ins Studio holen konnte und ihre Stimme nicht aufwärmen braucht. Sie konnte praktisch von 0 auf 100 voll gesangsfähig einsetzen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Arne, es gibt ja tatsächlich, also man hat sich ja für Sheena Easton erst in so einem zweiten oder dritten Durchgang entschieden. Es gab ja noch eine andere Band, die einen Song geschrieben hat, For Your Eyes Only, und der eigentlich ursprünglich gedacht war, nämlich von Blondie. Den können wir mal auch mal kurz einspielen. Ich weiß nicht, da hört man schon, also ich finde diesen Blondie-Song, ich bin kein Fan von For Your Eyes Only von Sheena Easton, ich finde den Blondie-Song tatsächlich noch ein bisschen schlechter. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich bin der Auffassung, dass diese ätherische Art Debbie Harrys, dass es nicht zu Bond passt, dass es halt irgendwie zu wenig Fleisch an der Sache hat. Ne? Das klingt einfach ein bisschen zu luftig und von daher ist der Sheena Easton-Song schon ein bisschen besser, aber mich haut jetzt Sheena Eastons Nummer auch ehrlich gesagt nicht um.
Nein, sicher nicht. Debbie Harry ist auch keine Gestalt für einen Bond-Film, ist nicht die Sängerin für einen Bond-Film. Die Band Blondie war natürlich keine Band für einen britischen Bond-Film, wobei es mit den Briten... es müssen natürlich keine Briten sein, Sheena Easton auch nicht. Ich wusste übrigens nichts von dem Protégé. Sheena Easton hat es jedenfalls sehr, sehr schnell geschafft, wie es manchmal war bei den Bond-Filmen, den Titelsong zu singen. Also die war gerade einige Jahre populär und nicht gar so populär, dass man erwartet hätte, dass sie immerhin schon 1980 verpflichtet wurde, um dann für den Film, der 1981 im Juni, glaube ich, in die Kinos kam, den Song zu singen. Von Bill Conti übrigens geschrieben. Das ist, denke ich, ein souveräner, kein außergewöhnlicher Song. Sheena Easton hat auch immer gute Platten gemacht, keine überragenden, keine besonders markante Stimme. Das trug noch bis in die 80er Jahre, bis Ende der 80er Jahre, länger dann leider nicht mehr. Etwas erstaunlich, ich wusste auch nicht, dass sie als Musikerin sich qualifiziert hat. Möglicherweise hat sie sich gegen Prince Gewohnheit eher als Sängerin oder Tänzerin oder Performerin qualifiziert. Oder hat sie sich auch wie andere als Gitarristin hervorgetan? Also, das ist nicht bekannt.
Also sie ist vor allen Dingen Interpretin. Also ich glaube, dass sie auch keine große Komponistin gewesen ist. Sie war vor allen Dingen eine Interpretin. Aber ich meine, das Duett zwischen beiden, You Got The Look zum Beispiel, das ist das bekannteste Stück eigentlich. Davor hat er noch Sugar Boys für sie gemacht. Also die harmonieren auch zusammen. Man muss bei Prince ja auch sagen, es ist nie ganz eindeutig, ob er wirklich von den musikalischen Fähigkeiten dieser Künstlerin überzeugt war oder ob er vor allem mit ihr flirten wollte. Das ist auch nicht so ganz eindeutig gewesen.
Aber Es gibt ja einige Beispiele dafür, dass er dann doch immerhin Perkussionistin, Multi-Instrumentalistin, ja, Gitarristin, vor allem in späteren Jahren ausgesucht hat. In den früheren Jahren war es vielleicht nicht so. Aber immerhin verfügte er schon um 1980, verfügte er über die Macht, ohne überhaupt ein Mündel zu haben und das zu befördern. Ne?
Ja, ja, das ist
schon
richtig.
Sehr früh.
Ja, das schon, wobei natürlich die ersten Mündel, die er gehabt hat, also Vanity und Apollonia und The Time, die waren natürlich alle hierarchisch sowieso unter ihm angesiedelt. Ne? Also das waren sozusagen Künstlerinnen, für die er alles, Künstler auch, für die er alles gemacht hat, alles komponiert hat, was überhaupt ging und die sozusagen sich nur in seinen Dienst zu stellen hatten. Aber also ich finde den Song an sich For Yours Only finde ich in Ordnung dafür, dass es keine John Barry-Komposition ist. Also John Barry hätte, glaube ich, man liest immer von, aus Steuergründen konnte er Bond nicht machen. Aber das liest man ziemlich oft, weil er hat ja danach dann trotzdem wieder Bond gemacht. Ich weiß, ob er dann kurzzeitig seinen Wohnort von New York City wieder zurück nach London verlegt hat, um wieder für Bond zu arbeiten. Das war
nach St. Moritz.
Ja, genau. Das war sozusagen sein letzter Aussetzer, den John Barry praktisch nicht gemacht hat. Danach hat er nochmal 3 in Folge gemacht, bevor er komplett aufgehört hat. Ich finde, dass Bill Conti macht einen soliden Job, auch wenn es mir jetzt nicht gelungen ist, große Melodien oder Leitmotive zu komponieren. Vielleicht ist man auf Conti auch gekommen, weil man von seiner Rocky-Arbeit so begeistert gewesen ist von 76 und gesagt hat, Rocky ist ein Held, James Bond ist ein Held und dann passt das. Ich finde nur, ich habe mir den Soundtrack mal angeguckt, ich finde teilweise die Titel so ein bisschen uninspiriert. Also ein Stück auf dem Bond-Soundtrack heißt A Drive in the Country. Mm. Also das klingt eher nach so einem Bronte-Roman und das ist nichts, was man irgendwie jetzt mit James Bond in Verbindung bringen konnte. Also mir fehlt ein bisschen die Action an dem Score, was mir aber jetzt bei Marvin Hamlisch auch schon gefehlt hat. Mir kann es wahrscheinlich keiner recht machen, weil es nicht John Barry ist. Ich würd der Gesamtmusik dann trotzdem eine 3 geben, 3 Sterne.
Ja, das sind doch undankbare Schauplätze. Also Countryside ist eigentlich immer, ne, und vor allem in Griechenland, vor allem Korfu, an der im Ionischen Meer und wenig London, wenig andere Schauplätze. Cortina d'Ampezzo natürlich, da könnte man etwas Italienisches noch hineinbringen. Aber das sind doch schlichte Übergangsmusiken. Hier ist es mir sogar aufgefallen, dass es keine richtigen Motive gibt, obwohl viele Interludes auf dem Soundtrack zu hören sind. Ich glaube 19 Stücke, darunter, ich glaube, nur 2 Gesangslieder, also 2 Lieder von China Easton. Und der Rest sind so kleine Überleitung, die es natürlich immer gibt bei Bond-Filmen. Aber das ist wirklich kein bemerkenswerter Soundtrack, dem ist auch völlig gebricht an irgendwelchen Leitmotiven. Man hätte doch wenigstens, natürlich gibt es so griechische Anklänge, ein bisschen Sirtaki, aber das ist alles so folkloristisch abgeschmackt, wie man es dann in den 80er Jahren bei Bond gewohnt war. So ein bisschen wie früher, oder doch sehr sogar wie früher diese Allianz-Reklame, wo immer ein Auto durch die Straßen eines alten Dorfes fährt und dann kommt immer ein Gemüsekarren in den Weg und das Auto fährt in den Gemüsekarren und da fällt dann das Gemüse runter und die Orangen und dann hieß es immer Allianz versichert, ganz und gar versichert.
Weißt du, was übrigens doch besser ist als der Gemüsekarren? Das sind die 2 Transporteure, die eine Glasscheibe über die Scheibe tragen.
Mhm.
Ich dachte, ich sehe
nicht. Ist auch Bond, ja.
Ja, als ich diesen Gag, den habe ich mal gesehen bei Lola Rent, bei dem gefeierten Film Lola Rent. Da tragen tatsächlich, also ich dachte, die Hallervorden-Zeiten wären vorbei, aber da gibt es tatsächlich irgendwie 2 Leute, die diese Glasscheibe über die Straße tragen und das dann so ein Hindernis wird. Das ist halt so ein bisschen wie auf der Bananenschale auszurutschen, so eine Art.
Ja, und von dieser schlichten Machart ist leider For Yours Eyes Only, also die touristischen Aspekte inklusive Willy Bogner, dazu kommen wir gleich,
bei den Schauplätzen,
ne? Und dergleichen, ja. Also da hat Conti eine routinierte Arbeit gemacht.
Zweieinhalb
Sterne.
Ja, hätte ich vielleicht auch machen sollen, na gut, machen wir 3.
Kannst
wir
du noch ändern und später wird es zu Protokoll genommen.
Dann kommen wir mal gleich zu einer wichtigen Kategorie, nämlich dem Bösewicht. Dieser Film geht, und ich verstehe nicht so ganz warum, er geht damit los, dass James Bond noch einmal Blofeld jagt. Blofeld ist so unwichtig, dass man sich noch nie mal die Mühe gegeben hat, einen Schauspieler für ihn zu besetzen, der ein bekanntes Gesicht hat. Man sieht ihn also nur von hinten. Und Blofeld geht ans Grab seiner Tracy, um sich von ihr zu verabschieden. Also ich verstehe das Ganze nicht. Klar, du musst natürlich als Intro immer eine Szenerie wählen, die mit dem eigentlichen Hauptabenteuer nichts zu tun hat. Also sprich, ein Abenteuer beenden, derer wir nie ganz gewahr geworden sind, weil er mittendrin gesteckt hat. Also die klassische Einführung. Und wir haben also wieder diesen glatzen Blofeld, man sieht dann auch so häufig die Katze von hinten und so, aber er entledigt sich dann Blofeld, indem er dann in so einen Schornstein wirft. Es ist auch sehr lustig, dass also Blofeld ist über so eine Monitorsprechanlage mit James Bond im Hubschrauber verbunden. James Bond hört aber selbst dann, als er draußen an den Kufen hängt, noch immer noch, was Blofeld über das Mikrofon, was nur drin im Hubschrauber ist, sagt und schmeißt ihn dann weg. Also mir ist nicht ganz klar, warum man auf Blofeld nochmal zurückgegriffen hat, weil offiziell ist er ja schon gestorben in Diamantenfieber.
Ja, es ist das doppelte Ende von Blofeld, der auch Blofeld nicht genannt wird, und zwar weil die Rechte gar nicht geklärt waren. Also Blofeld geht auf Feuerball zurück. Ja, Blofeld geht auf Feuerball zurück und die Rechte an Feuerball lagen nicht bei Broccoli.
Ja, aber das spielt ja auch bei Man lebt nur zweimal und Geheimdienst.
Ja, das ist etwas merkwürdig. Da hatten sie es vielleicht nicht gemerkt. Jetzt waren sie unsicher und Broccoli befürchtete Zahlungen und sicherheitshalber haben sie Blofeld gar nicht genannt. Also so. Der Name kommt gar nicht vor. Und wahrscheinlich hat die Einführung damit zu tun, dass sie offen halten wollten, ob Roger Moore überhaupt noch einmal in dem nächsten Film erscheinen wird. Ne? Die haben schon gesucht und Moore hatte angekündigt, schon vor Your Eyes Only nicht mehr in Bond-Filmen spielen zu wollen. Dann wurde er überredet zu For Your Eyes Only, aber sie mussten damit rechnen, dass es sein letzter Auftritt wäre. Er hatte in der Zwischenzeit Die Seewölfe kommen gedreht, also ein Action-Spektakel, unter anderem, glaube ich, mit Gregory Peck und Hardy Krüger 1980. Das war auch ein großer Erfolg. Und trotzdem kam er nicht nur in diesem Film noch einmal zurück, sondern er kam noch einige Male zurück. Mhm. Aber das wussten sie vorher nicht. Ne? Mhm. Und möglicherweise wäre es der letzte Auftritt gewesen, deshalb wurde auch die Reminiszenz an im Geheimdienst Ihrer Majestät.
Verstehe.
Wobei Roger Moore da ja auch gar nicht gespielt hatte.
Nee. Der eigentliche Bösewicht kommt dann erst später und ich muss ja sagen, ich bin Christatos-Fan. Also ich mag Julian Glover.
Ja, der ist gut. Ja, man kann, sehr guter Schauspieler.
Man kann sagen, er hat als Christatos relativ wenig Profil, aber ich finde das paradoxerweise ehrlich gesagt nur interessant, weil wir hatten ja mit Drax einen sehr überzogenen Weltraumschurken, der Typ, der so aussieht wie ein Wurzelsepp, aber 1,90 Meter irgendwie groß ist. Dann hatten wir mit Stromberg den melancholischen Schweiger in seinem Unterseelabor und wir haben jetzt einfach so eine Art Waffenhändler, einer, der sehr zwielichtig ist. Und das Besondere an Christatos ist ja auch, dass er im Gegensatz zu allen anderen vorangegangenen Schurken sich nicht sofort in der Story als Bösewicht entpuppt. Also man lernt ihn kennen und kennt seine Funktion noch nicht. Ja.
Er beschuldigt einen ehemaligen Partner, genau, einen Griechen, der dann tatsächlich gar nicht der Schurke ist.
Wir merken erst sehr spät, dass er in Wirklichkeit im Zentrum dieser ganzen Schurkerei steht. Das ist schon gut gemacht und das ist sozusagen eine Entwicklung eines Charakters, die zu diesem Zeitpunkt, diesem Film, noch bei keinem Bond zu sehen gewesen ist. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dieser Nebendarsteller Julian Glover, in welchen fundamental entscheidenden Genrewerken er mitgewirkt hat. Denn Julian Glover war nicht nur hier zu sehen, er spielte auch in drei der weiteren größten, heute würde man sagen, Franchises mit, die es gibt. Er hat in Das Imperium schlägt zurück zwar eine Mini-Nebenrolle gehabt, aber da war so ein Ad-Ad, also sprich hier so ein Walker-Kapitän von diesen Schneepferden. Da hat er mitgemacht.
Sehr wirkungsvoll.
Ja, also bei Star Wars. Dann hat er 8 Jahre später, war er Hauptdarsteller als Hauptantagonist von Indiana Jones, in Der letzte Kreuzzug. Und er hat, das weißt du ja auch, in Game of Thrones diesen Berater gespielt, der so tut, als sei er irgendwie so alt und gebrechlich, aber in Wirklichkeit alle an der Nase rumführt. Also er hat Bond gemacht, er hat Indie gemacht, er hat Star Wars gemacht und Game of Thrones. Also er hat es irgendwie geschafft. Also ich kenne niemanden, der diese Filmografie, wenn es auch nur fast Nebenrollen immer gewesen sind, diese Filmografie so vorweisen kann. Der hat sich da sehr gut gehalten und sehr gut verkauft, gut reinkommt. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es gibt ja diese Szene, als James Bond auf diese Sprungschanze geht, die er dann runterfahren muss und verfolgt wird von seinen Herrschern, die auch mit nach oben gehen. Da sieht man tatsächlich Charles Dance, den wir auch aus Game of Thrones kennen, der in einer sehr kleinen Rolle, man sieht, glaube ich, auch nur zweimal halt James Bond verfolgt, der hat da auch schon mitgemacht.
Ja, Game of Thrones hat sich also bei den alten großen britischen Bond-Nebendarstellern bedient, die ja in der Zwischenzeit auch in ungefähr 58 weiteren Rollen erschienen sind. Es ist ein sehr britischer Film, es ist die erste Regie von John Glenn, der vorher die Bond-Filme geschnitten hatte. etwas umstritten. Richard Maybaum wurde als Autor zurückgeholt, nachdem Christopher Wood vor allem angesichts des Spektakels, der Spezialeffekte und des Überbordenden von Moonraker doch für etwas utriert und etwas zu exzentrisch gehalten wurde. Also hat man Maybaum zurückgeholt, der schon Ende der 60er Jahre über Bond-Filme geschrieben hat. Es ist auch erstmals nicht nach einem Roman von Ian Fleming, sondern nach einer Erzählung. Ist also zusammengestückelt, man merkt das Zusammengestückelte auch. Maybaum hat dann auch geschrieben mit der neuen rechten Hand, ich habe den Namen vergessen, von Broccoli, der auch am Drehbuch mitgewirkt hat und diese Einmischung.
Der Drehbuch mitgeschrieben?
Ja, also der neue Assistent von Broccoli, der eigentlich kein Drehbuchautor ist, der wird auch als Autor genannt, neben Maybaum, als erster Autor sogar. Und es sollte ein realistischerer Film werden. Also es sollte zurückgehen zum harten Spionagefilm, was zum Teil natürlich glückt, realistische Schauplätze, fährt eine kleine Ente, der Lotus fährt auch wieder. Es ist auch keine riesige Weltverschwörung, sondern es ist ein kleines Dechiffriersystem oder eine Raketenlenkung, um die es geht. Attack heißt das Gerät. Und das wurde in einem britischen Marineboot, das auf eine Mine fährt im Ionischen Meer.
Das ist da doch gleich in der Action-Kategorie.
Ja, das ist untergegangen. Also kurzum, es ist zum Teil eine Rückkehr zu einfachen Filmen. Auch das Budget explodierte in 28 Millionen Dollar. Aber weiter.
Ja, pass auf, du musst den Bösewicht noch bewerten, Arne.
Ja, der Bösewicht.
Ich gebe ihm 4 Sterne.
Ja. Bösewicht ist sehr gut, der Bösewicht ist aber natürlich nicht von monströser Dimension, ist aber geradezu subtil gespielt. Ich kann also auch nicht anders, als ihm 4 Sterne zu geben. Also man hat ja einerseits die Riesenschurken, wie Donald Pleasance etwa, die diese Präsenz des Schurkischen haben, die man erwartet. Und man hat hier jemanden, den man geradezu bei John le Carré, bei Dame König als Spion erwarten würde. So realistisch ist er, indem er den ehemaligen Freund und dann Konkurrenten beschuldigt und von sich ablenkt. Das ist raffiniert und ungewöhnlich gemacht und ist wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass es so dezent ist. Ne? Später hat man dann wieder Christopher Walken und solche sofort als sinistre Schurken erkennbaren
Gegner. Ja, genau. Also du hattest halt vor allem mit Christopher Walken oder später, als gerade, alle sagen immer, die Daniel Craig-Bond-Filme sind so ultra-realistisch, aber die Daniel Craig-Bond-Filme sind ja zum Beispiel auch Bond-Filme, in denen der Schurke meistens auch ein körperliches Gebrechen hat. Ne? Du hast den Schurken, der nicht weinen kann, du hast den Schurken, dessen Gesicht in Wirklichkeit zerstört ist, zuletzt mit Rami Malek ein Schurken, der so ein Schachbrettmuster im Gesicht hat. Und
da hat man den säuselnden, den zitternden den im Gesicht verätzten.
Genau, sowas. Und Christatos ist halt einer, der einfach durch das Leben gegangen ist und sich durch das Leben gewunden hat und gar nicht auffällt. Und das ist seine große Stärke.
Hm. Ja, also da ist es gelungen. Es ist so ein britischer Agenten-Thriller alter Schule. Wobei dann die Frage aufzuwerfen ist, weshalb der Film dann doch nicht so gelungen ist und auch nicht so witzig ist. Und was ist es, weshalb dieser Film auch immer, er wird beständig im Mittelfeld genannt.
Ja, genau, also
seit es 22 Bond-Filme gibt, wird er im Mittelfeld genannt. Mittlerweile gibt es 27 Bond-Filme, glaube ich, oder 28. Und er wird noch immer im Mittelfeld genannt.
Wir versuchen das zu klären. Du hast ja die Kategorie sozusagen Schauplätze und Action schon angerissen. Lass uns mit Action weitermachen. Ich glaube, da kommen wir der Sache schon so ein bisschen mehr auf den Grund. Also, Warum ist der Film nicht so gelungen? Ich glaube, dass das die Kategorie Action damit auch ein bisschen zu tun hat. Also für mich wirkt dieser Film so ein bisschen wie so ein Flickfilm oder wie so ein französischer. Also es gab Anfang der 80er Jahre viele so Belmondo-Filme oder Alain Delon-Filme, so Côte d'Azur mit der Ente, wie du schon gesagt hast, durch die Serpentinen und so weiter. Und der hat ein bisschen was davon. Und ich finde einfach, dass die Ernsthaftigkeit, die Versuche mit dem Drehbuch und der Seriosität und der Nüchternheit in der Konstellation zwischen Figuren halt zu konstruieren, dass es nicht mehr aufgeht, wenn es dann tatsächlich um die Action geht. Da gibt es viele Ungereimtheiten. Also ich werf einfach mal so ein paar Sachen mal ein. Vielleicht kannst du die auch beantworten. Ich verstehe es nicht. Also es gibt diese Willy Bogner-Szenen natürlich, die sehr aufwendig gezeigt sind, wie er durch die Bobbahn fährt. Aber seit wann dürfen Touristen eigentlich so eine hohe Sprungschanze runterjagen?
Ja, sicher
nicht. Das darf doch kein Tourist machen. Das darfst du nur wie bei Olympia und bei Profisportlern machen.
Na dann, gut, bei Willy Bogner ist es geschenkt. Das musste natürlich sein. Da kann man Realismus nicht erwarten.
Ja, okay. Aber das und dann natürlich, wieso, es gibt ja diesen DDR-Olympiateilnehmer. Ja, ne? Ja. Warum soll der ein Killer sein? Das ergibt für mich zum Beispiel auch keinen Sinn, dieser Adonis, ne, der da ist.
Dann Bösewicht aus dem deutschen Osten.
Ja, genau, böse aus dem deutschen Osten.
Übrigens ja auch die Eisschul, die Eistanzlehrerin.
Ja, die, genau.
Die strenge Eistanzlehrerin, Lehrerin. Also die Katharina Witt-Lehrerin.
Ja, aber wieso arbeitet sich eigentlich Christatos, wieso arbeitet er sich so an dieser Eislaufmutter ab? Der nimmt ihr ja alles persönlich, der droht ihr doch persönlich noch am Ende, dass es ihr in den Kragen geht. Das ist irgendwie eine Figur, die ihm sehr am Herzen liegt und an der er alles rauslassen kann, wenn sein eigener Plan nicht aufgeht.
Ja. Kann er leider. Ja, die scheint die Domina zu sein, also das geht wahrscheinlich sogar zurück auf Liebesgrüße aus Moskau, Flotte Lenja, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also
es scheint so eine Figur zu sein, die heißt Gräfin von Schein, glaube ich. Oder Schlein in dem Film. Ich glaube, die Schauspielerin, die australische Schauspielerin, nee, die junge Frau, die Eisläuferin, also das Mündel Bibi. Ist, die war mit Pierce Brosnan damals liiert.
Ach
und
so.
Hat Broccoli Pierce Brosnan 1980 vorgestellt im Vorfeld der Dreharbeiten.
Ja. Dann verdankt er seine Bond-Karriere dieser Frau.
Ja, das dauerte aber noch geraume Zeit. Aber so.
Ich wollte noch zwei Szenen, zwei Action-Szenen noch erwähnen. Es ist dramaturgisch auch ein bisschen schlapp. Also er geht ja mit Melina Havelock, da kommen wir ja bei dem Bond-Girl gleich noch dazu, durch diese St. Moritz wunderschönartige Schneekleinstadt. Man bekommt dramatisch mit, wie sich zwei Motorradkiller aufmachen, ihn umzulegen. Ne? Motorräder und Spikes, die bauen sich auf, die Spannung steigt. Und dann greift Bond einfach nur zu so einer Planke und haut die dann von ihren Kisten und dann fliegen die in so eine Scheibe rein. Und zack, aus Bumm, ist die Szene auch schon vorbei. Da hast du irgendwie so einen Bartos-Moment, der irgendwie so aufgebaut wird und der sie dann einfach total schlecht dann einfach erst aufklärt. Das ist das eine. Dann verstehe ich auch nicht, warum die, also es gibt ja diesen Taubenmoment auch, wo die in dieses U-Boot am Ende noch eintauchen, Berliner und Bond. Da gibt es dann so einen die Tiefe-artigen, The Deep-artigen und Jaws-artigen Moment, wo so ein Hai noch aus dem Loch auf sie zuschrast. Und dann gibt es schon diesen Money-Shot-Moment, wo es diesen Taucherglockentaucher gibt, diesen sehr umständlich arbeitenden Taucher, der die beiden umbringen will mit seinen Kneifzangen. Ne? Und da frage ich mich auch, das ist so uneffizient. Warum hat denn einfach Christatos anstatt dieses unbeweglichen, dicken Tauchers, warum hat er stattdessen nicht einfach zwei normale Taucher mit Harpunen runtergeschickt?
Also du hast hier Konstruktion,
du hast Konstruktion von Action-Szenen, die einen großen Show-Effekt haben sollen und sich dann nur ganz schlecht aufklären.
Ja, also da ist der gut gemeinte Realismus schnell am Ende und da ist der Film insofern unrealistisch, als er mit kleinen Mitteln einen großen Effekt erzielen will. Es ist auch am Anfang so, wenn Carol Bouquet, also wie heißt die, Melina, richtig?
Ja, Melina Havelock.
Wenn die Eltern werden da ganz schnell an Bord der Yacht erschossen, also die haben auch dieses ATAC-System gesucht. Und sie besucht ihre Eltern und just in dem Moment, da sie auf der Yacht ist, kann sie sich in Sicherheit bringen und beide Eltern werden erschossen. Ne? Das ist gleich am Anfang melodramatisch und so wird die Melina-Figur übrigens auch aus einer Ian Fleming-Kurzgeschichte oder aus einem Roman herausgenommen, um hier eingefügt zu werden, als bräuchte es überhaupt so ein Movens oder so irgendeine Motivation für eine so schlichte Figur, die ja auch nicht sehr gut mit Bond harmoniert. Ne? Carol Bouquet übrigens hier die zweite Wahl. Die erste war Ornella Muti, die abgelehnt hat und die damals, als eigentlich schon so großer Star war, dass sie glaubte, da nicht mitspielen zu müssen. Umso mehr hat sie dann ungefähr zu der Zeit, etwas später mit Adriano Celentano, diese Slapstick-Komödien sehr erfolgreich
gedreht. Ja, da gibt's noch, ich muss bei Ornella Muti immer, also die Celentano-Experten wissen mehr Bescheid, ich werde diese Szene nie vergessen, in der Bauer Celentano sieht auch irgendwie also sie sitzt im Bett und er fällt sie mit dem Traktor irgendwie durch den Kopf oder so.
Ja,
so.
Der widerspenstigen Zähmung, ja.
Das ist, ich habe mich als Kind, ja, ich fand das so lustig.
Ja, Shakespeare.
Also, ja, ja. Das ist also eine Szene, die ich nie vergessen habe. Die kennt ja auch jeder, das ist nichts Besonderes jetzt. Die ist eigentlich nur vergleichbar mit solchen Filmen, in dem Pierre Richard und Gérard Depardieu durch den Dschungel gehen und dann der eine im Affenkostüm den anderen erschreckt. Mhm. Nee, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber es gibt halt so
Kindheitsmomente. Gut, ja, der große Blonde mit dem weißen Schuh, oder?
Ja.
Und mit dem schwarzen Schuh, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh.
Also bei Carole Bouquet finde ich halt auch, also du hast richtig gesagt, ihr Movens wird ziemlich früh offenbart, sie will ihre Eltern rächen, aber das rückt doch extrem schnell in den Hintergrund. Also erst als sie am Ende die Armbrust auf Christatos wieder richtet, merkt man doch im Grunde genommen erst, was ihr eigentlicher Antrieb gewesen ist. Ja. Das vergisst man während des Films auch sehr schnell.
Richtig, ja. Also da ist ja wie so oft die Protagonistin wird hineingezogen und man fragt dann nicht mehr, was ist eigentlich der Antrieb und welche Rolle spielt sie. Die Armbrust ist dann ihr starker Moment, der dann spät noch kommt. Aber eine etwas untypische Figur, ich würde sagen, auch eine etwas, nicht vielleicht nicht ätherische, aber doch etwas untypische Figur, eigentlich keine richtige Bond-Figur. Also fast würde ich sagen, eher eine Gestalt in einem Film von Eric Rohmer oder beim späten François Truffaut an der Seite von Gérard Depardieu, nicht an der Seite von Roger Moore.
Na, das liegt natürlich auch mit daran, denke ich, dass sie, es gibt wenig Schlafzimmer-Szenen zwischen Bond und ihr. Also sie ist vor allen Dingen mehr eine Gefährtin als ein Love Interest, hat man die ganze Zeit das Gefühl. Was theoretisch nicht schlecht ist, sie bleibt aber aufgrund ihrer Motivation trotzdem relativ blass. Wir können ja Action und Girl, haben wir beides jetzt gehabt, zusammen bewerten. Also Action gebe ich dem Film trotz der beeindruckenden Bob-Szenen nur eine 2,5, weil ich habe einfach zu vieles davon schon zu oft gesehen in anderen Bond-Filmen.
Ja, und Girl, und Bob und Skifahren natürlich auch.
Ja, das haben
auch.
Wir alle schon. Ja, das ist. Und Girl würde ich dem Film auch eine 2,5 geben.
Ja, also Action 2 und Carole Bouquet 3.
Okay, dann machen wir weiter mit der Bond-Entwicklung. Das ist eine etwas interessantere Kategorie in dem Fall. Wie du schon erwähnt hast, die Eisläuferin Bibi, die sozusagen auch zu einer Affäre zu werden droht für Bond. Sie will ihn ja auch unbedingt ins Bett kriegen. Hier merkt man aber zum ersten Mal, dass Roger Moore, auch aufgrund seines Alters, er ist 54, als der Film ins Kino gekommen ist, erstmal eher zu so einer Vaterfigur wird, anstatt so einem wirklichen Geliebten. Und es ist doch sehr eher unangenehm zu sehen, wie diese Frau, die höchstens halb so alt ist wie er, mit ihm unbedingt tête-à-tête machen will. Also das war unangenehm zu sehen. Es gibt eine andere sehr bekannte Szene in dem Film, die im Zusammenhang mit Dr. No schon mal eine Rolle gespielt hat, nämlich Bond, der einen Menschen nicht rettet. Also es gibt eine viel diskutierte Szene im ersten Dr. No, als Bond hinterrücks aus dem Gebüschhaus einen Häscher erschießt, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Hier haben wir einen Bösewicht, der mit seinem Auto von seiner Klippe zu fallen droht und das Auto steht so halb nur noch auf der Klippe und man weiß eigentlich, fällt er runter. Jede Bewegung innerhalb des Autos könnte die letzte und die falsche sein. Und mich hat es ein bisschen an Morrissey erinnert. Er singt ja in diesen Song, ne? Mensch, jetzt muss ich den Song mal googeln, weil ich kenne nämlich die Textzeile. Ich google ihm die Textzeile. Also die Textzeile.
Aber sag die
lautet,
Textzeile.
Ja, kick, der Song. Kick them when they fall down. Kick them when they fall down, the Smiths. Und der Song ist, Mensch, that joke isn't funny anymore. Da singt Morrissey, kick them when they fall down. An dieser Stelle auch einen Gruß an meinen Freund Per, der mich damals auf diese Textzeile aufmerksam gemacht hat. Und das passt so ein bisschen zu der Situation, denn die Situation ist nicht dieselbe wie bei Dr. No. Bei Dr. No erschießt John Connery ohne Not jemand von hinten. Hier ist es so, dass dieses Auto sowieso von der Klippe gefallen wäre und Bond tritt einfach nur nach. Also gestorben wäre er sowieso. Deshalb kickt er, wenn der Fall Down, wenn der sowieso Fall Down. Und trotzdem wurde hier über die vermeintliche Skrupellosigkeit Bonds viel diskutiert. Ganz so ist es nicht. Er ist natürlich jemand, der seine Gegner tötet, ne, und die nicht rettet. Aber es ist nicht ganz so brutal. Insgesamt hat Roger Moore eigentlich der Rolle spätestens ab diesem Film ansonsten nicht mehr viel mitzugeben vermocht. Ne? Also wie siehst du das?
Nee, also es ist fast ein Rückschritt in Serienfach sozusagen, also Simon Templar oder die zwei. Er hatte ja auch angekündigt, das eigentlich nicht mehr spielen zu wollen. Von jetzt an ist er eigentlich nur noch physisch anwesend, kann man sagen. Und auch spürbar zu alt, nicht nur gegenüber der Eisläuferin, die vielleicht 19 oder 20 ist. Ne? Also das ist schon etwas bedauerlich, vor allem weil Brosnan ja schon da war, etwas zu jung natürlich, aber man hätte andere Darsteller finden können und das wäre sicher besser gewesen. Andererseits ist mit Octopussy eine fast triumphale Rückkehr, oder wir beide denken jedenfalls, Octopussy ist eine triumphale Rückkehr gewesen. Also vielleicht der letzte gute Bond, bei dem man sich noch freute, der typische kalte Kriegsbond. Dieser Film ist, obwohl wieder der General Gogol vorkommt, ist kein so typischer kalter Kriegsbond, obwohl die Russen sich natürlich auch darum bemühen, dieses Raketenzündungssystem zu bekommen. Aber der Gogol ist hier eher zum Running Gag geworden, der am Ende dann auftaucht und das Gerät eben nicht in die Hand bekommt.
Roger Moore sagt auch den schönen Satz, das ist echte Entspannung. Sie haben es ja, nicht und genau. Ich auch nicht. Ne?
Ja. Genau, also da wird schon gewitzelt und das eigentliche Ende, das noch danach kommt, also ein geradezu frivoler Witz um Maggie Thatcher, dazu kommen wir noch gegen Ende.
Ja, also ich würde der Bond-Entwicklung, weiß ich nicht, also diese Szene von der Klippe, mit der Klippe, wie das Auto unterstürzt, die ist bekannt, aber das reicht nicht, um diese Figur interessanter zu machen. Und du hast recht, es ist tatsächlich eher ein Rückschritt Bonds. Die Sprüche sind auch ein bisschen blöd, ne? Als er runterfliegt, sagt James Bond, er war vorher schon sehr runtergekommen.
Ja. Also ich auch schon mal mindestens in einem anderen Bond-Film. Ja.
Also ich gebe dem eine 2, die Entwicklung.
Ja, doch, ja. Ne?
2. Dann kommen wir jetzt zur abschließenden Kategorie. Die Gadgets, die können wir, das wäre auch nochmal eine Kategorie, aber die Gadgets lassen wir weg, weil es gibt keine Gadgets in diesem Film. Das haben wir mit Action abgehandelt.
Eine Uhr von Seiko und die Ente hat eine Sonderausstattung.
Ja, stimmt. Dann machen wir jetzt die Schauplätze nochmal und da können wir Thatcher auch gleich, weil Downing Street ist ja hier auch ein Schauplatz, mit verarzen. Ich will mal kurz auch sagen, so schön wie die Schauplätze auch teilweise aussehen, ne? Sei es diese winterliche Atmosphäre oder das Italien und so. Dieser Film soll ja auch tatsächlich in Albanien teilweise spielen, nämlich in dem Moment, als Topol und er nämlich dieses Lager da ausmerzen wollen, ne? Das Christatos gehört. Das soll in Albanien spielen. Und da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, das ist ja einfach nur so ein Name-Droppen von Schauplätzen. Weil ich meine, Albanien als Land spielt sonst keine Rolle. Es gibt keinen Grund, das in Albanien anzusiedeln. Gut, es ist in der Nähe von Griechenland, kann man jetzt sagen. Aber ich glaube, da ging es erstmals auch darum, einfach diesen James-Bond-Reisekosmos an weiteren, an Schauplätzen einfach zu erweitern, damit man sagen kann, hey, in tödlicher Mission spielt jetzt auf einmal auch in Albanien. Und das war zum ersten Mal so eine Unnötigkeit. Ne? Man hätte es auch in Griechenland belassen können, weil die eh schon in Griechenland
waren. Ja. Und wurde auch in Griechenland gedreht, also auch auf Korfu, glaube ich, gesehen wurden. Auch auf Korfu gedreht wurde, das allermeiste gedreht wurde. Ich glaube, Spanien wurde auch für Korfu genommen. In der Nähe von Madrid spielen am Anfang einige Szenen. Und da ist man gleich auf Griechenland geblieben, sieht so ähnlich aus. Ne? Und dann gibt es auch ein behagliches Felsennest, ne? Wo dann, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau an den Ausspruch, als sie unten vor diesem Felsen stehen, auf dem eine riesige Burg ist. Und also sagen wir mal eine sehr steile Besitzung. Und da wird dann gesagt, Naja, das ist also doch eine prächtige Bastion, ne? Also auch schwer anzugreifen natürlich, aber auch etwas exzentrisch sogar für den Waffenhändler Christatos, ne? Man kommt auch schwer runter, wenn man keinen Hubschrauber hat.
Stimmt. Ja, also Schauplätze, wir müssen noch ein bisschen auf Thatcher noch kurz zu sprechen kommen. Also der Film wurde ja 1980 gedreht. Da war sie ja, kann sie 79 oder 80 an ihm macht, das weiß ich gar nicht mehr. 79, ne?
Ich glaube Ende 79.
Ja. Da war sie noch nicht lange im Amt, aber anscheinend schon unbeliebt genug, dass man sie so karikieren musste, dass sie sich mit einem Papagei unterhält, den sie für James Bond hält. Hm. Ich frage mich immer, also die Rolle von Dennis Thatcher als so der Hausmann, als der trottelige Hausmann, muss ja auch schon festgestanden haben. Ich frage mich nur die ganze Zeit, also es ist ja Tradition geworden, dass die Königsfamilie die James-Bond-Filme ja am Leicester Square, dem Odeon immer guckt. Also Diana war da ja immer, ich weiß nicht, ob 81, ob sie nach der Hochzeit mit Charles schon in tödlicher Mission...
Sie sind gemeinsam hingegangen. Ah,
ja. Also man hat denen ja quasi gezeigt, dass man sich über die Regierungschefin Margaret Thatcher lustig macht am Ende des Films. Mich würde mal interessieren, wie das angekommen ist, ob die Leute das lustig finden. Also ich weiß gar nicht, war Thatcher schon so bekannt, dass man über die Familiendynamik mit ihr und Dennis schon diese Witze machen konnte? Kam die nicht erst später? Also warum ist man so schnell schon dazu übergegangen, sich so zu mokieren über die Ministerpräsidentin?
In England kannte man sie natürlich als Ministerin schon, als Abgeordnete jahrelang. Also ach so. Britannien war sie schon sehr bekannt. Nur, es wurde ja nicht nur für britisches Publikum gezeigt, sondern für ein europäisches, ja weltweites amerikanisches Publikum. Und da hat man natürlich Dennis überhaupt nicht verstanden. Ne? Und das ist immerhin nicht misogyn, sondern es ist eben gegen den Ehemann, der wahrscheinlich nicht bloß der Hausmann war, als der hier karikiert wird, aber nun gut. Also das zeigt hier eine satirische Spitze, die wahrscheinlich für Richard Maybaum typisch ist. Man kennt das aus seinen Drehbüchern. Aber das ist doch ungewöhnlich und es ist ja vor allem ungewöhnlich aktuell. Ne? Es gibt so etwas, ich glaube in Goldfinger über die Beatles, was heute auch deplatziert wird, aber die Beatles haben sich natürlich noch eher gehalten oder noch mehr gehalten als Margaret Thatcher. Ne? Margaret Thatcher wirkt hier etwas seltsam, dass plötzlich die britische Politik hineinkommt, was man ja sonst vermieden hat, indem nur fiktive Verteidigungsminister und so weiter gezeigt werden. Ne?
Na, ich glaube, man hat es vielleicht auch gemacht, das ist eine Sache, die musste ich mir jetzt anlesen, das wusste ich nicht, also Bernard Lee, der den M gespielt hat, der ist ja kurz vor Dreharbeiten verstorben. Ich glaube, der konnte nicht mitmachen. Also man wollte einfach eine britische staatliche Autorität noch irgendwie einbinden. Und hat deswegen gemacht, wenn wir den MI6-Chef nicht nehmen können, weil wir auch niemanden nehmen können, der M so schnell ersetzen kann, dann nimmt man halt jemand anders und dann setzt man halt ganz oben an. Ne? Weil normalerweise ist es ja immer M, der am Ende der Mission Bond nochmal versucht, ist ja auch so ein Running Gag, der versucht am Ende jeder Mission nochmal Bond telefonisch zu erreichen und Bond nimmt ihn dann nicht ernst oder lässt stattdessen jemand anderen reden oder lässt dann mithören, wie er stattdessen ins Bett geht mit seiner Geliebten und so. Ja, vielleicht ist ihm einfach nichts anderes mehr eingefallen.
Ja, hier gibt es ja immerhin einen Stellvertreter und auch der Verteidigungsminister kommt vor und beide übernehmen sozusagen die Funktion von M, aber es ist schon sehr merkwürdig, dass dann zwar Q und Moneypenny vorkommen, aber es bleibt ungeklärt, wenn man die Hintergründe nicht kennt, warum M nicht da ist und das wurde natürlich nach den Dreharbeiten oder als der Film dann in die Kinos kam, wurde das sicherlich gesagt, was eigentlich der Grund ist, ne? Also die Serie gab es nun schon so lange, dass es eben solche Krankheiten und auch solche Tode gab nach 20 Jahren.
Ja, ja. Gut, also Beurteilung, Schauplätze, weil es alles schick aussieht, gebe ich dem eine 3.
Ja, knappe 3. Das wäre ungerecht, darunter zu gehen. Und man muss ja auch bedenken, dass die Bewertung sich bei den allermeisten Listen nicht geändert hat über die Jahre. Also noch zuletzt, vor einigen Jahren, gab es wieder ein Ranking, in dem der Film noch immer im Mittelfeld platziert ist. Also es ist ein recht beliebter Film, der natürlich nicht so erfolgreich war wie Moonraker, aber der auch nicht so teuer war und die Serie in gutem Fahrwasser ließ. Demnächst kommen wir dann mit Octopussy 1983.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist auch ein guter Titel, weißt du, den hat man dann auch im Original so gelassen. Also die haben sich mit den Titeln oft immer schwer getan. Also ich finde, For Your Eyes Only mit in tödlicher Mission zu übersetzen, war jetzt auch nicht so super kreativ.
Das kann man so nicht übersetzen.
Moonraker hat ja den noch absurderen deutschen Titel gehabt. Moonraker, James Bond 007, streng geheim.
Ja, und das streng geheim hatten sie dann eben vergeben. Ne? Und jetzt konnten sie For Your Eyes Only nicht mit streng geheim übersetzen. Und For Your Eyes Only würde man heute natürlich sowieso im Original belassen. Damals hat man es nicht gemacht, sondern hat dann eine Übersetzung gesucht und hat dann etwas vollkommen anderes genommen mit tödlicher Mission. Die ist ja immer eine tödliche Mission bei Bond.
Immer tödlich. Also Octopussy ist ja toll. Wir müssen aber noch eine Sache jetzt schon ankündigen, damit unsere Hörer nicht negativ oder positiv, hoffentlich, wenn überhaupt positiv überrascht sind, dass wir auch Never Say Never Again besprechen werden mit John Connery. Den machen wir nach Octopussy.
Nach Octopussy. Ja. Oder beide zusammen gegeneinander gehalten.
Dann hätten wir eine 3-Stunden-Folge. Das können wir uns ja überlegen. Vielleicht machen wir beide doppelt. Beide zusammen. Okidoki.
Ja, vielen Dank. Bis zunächst.
Bis bald.
Mit Octopussy und Never Say Never Again.
Ich freue mich. Bis dann.
Tschüss.